Vielen Dank. Ja, ich gucke auf die Uhr und ich gucke aus dem Fenster und ich verspreche euch, ich bemühe mich, mich kurz zu fassen. Genau, morgen beginnt das neue Schuljahr und ich möchte euch zum Einstieg gerne die Frage stellen, wer von euch ist denn gerne zur Schule gegangen? Vielleicht einfach mal das Handzeichen. Ja, sind doch einige. Ich meine, die Christina ist sich nicht so ganz sicher, aber irgendwie, sie geht da immer noch zur Schule, also von dem her kann es so schlimm nicht gewesen sein. Genau, möchtet ihr einfach mal reinrufen, warum, also was hat euch denn an der Schule gefallen? Warum seid ihr denn gern hingegangen? Einfach so auf Zuruf mal. Ja, die Pause.
Die Ferien.
Die Ferien?
Die Lehrer ärgern.
Ja, Freunde treffen. Ja, ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern an meine eigene Einschulung. Ich habe mal versucht, so zurückzudenken. Ist jetzt 32 Jahre her. Ich weiß aber, ich bin damals schon natürlich mit Enthusiasmus in die Schule gegangen. Man war natürlich auch stolz wie Bolle. Man ist jetzt groß, man ist nicht mehr im Kindergarten, sondern man geht schon zur Schule. Ich erinnere mich aber auch, dass dann ja relativ schnell so eine gewisse Ernüchterung eingesetzt hat bei mir. Und verbunden mit dieser Ernüchterung war auch so eine kindliche Hoffnung, wenn du irgendwann mal diese ganze Schule hinter dich gebracht hast, dann wirst du nie wieder was lernen müssen. Das wissen wir natürlich alle besser. Lernen, das ist ein lebenslanges Thema und in der Arbeitswelt heutzutage natürlich sowieso. Eigentlich im Prinzip musst du dich ständig fortbilden, immer kommt irgendwas Neues. Kein Mensch macht 30 Jahre lang das Gleiche im Beruf. Und im Prinzip kann man eigentlich sagen, Gott sei Dank ist das so. Jetzt nicht nur im Beruf, sondern generell. Ich meine, ich persönlich, ich bin nicht scharf auf irgendwelche Abschlussprüfungen oder Sachen in der Art, Leistungskontrollen. Aber so ein Leben ohne Neues, wo man einfach seine statistischen 78 Jahre immer das Gleiche macht und nichts dazu kommt, das wäre auch ganz schön langweilig, oder? Und für mich sind da auch meine Eltern echte Vorbilder. Meine Eltern sind jetzt beide Anfang 70. Meine Mutter hat sich vor 3 Jahren in den Kopf gesetzt, dass sie Klarinette lernen wird. Und das zieht sie auch durch. Also die sitzt hier jeden Tag bei sich im Arbeitszimmer und übt Klarinette mit 72 mittlerweile. Mein Vater geht zusammen mit einem Nachbarn jede Woche in die Volkshochschule, um Italienisch zu lernen. Also meine Eltern haben sich das irgendwie bewahrt, zu sagen, wir könnten uns jetzt einfach ganz vor die Glotze packen und sagen, wir haben genug gelernt im Leben, aber sie wollen immer noch dazulernen, was Neues entdecken, ein Leben lang. Paulus verwendet mal für unseren Weg, den wir mit Jesus gehen, ein Bild. Er vergleicht das mit einem Langstreckenlauf und er fordert uns auf, diesen Lauf gut zu Ende zu bringen. Also nicht unterwegs zu straucheln oder wenn wir straucheln, wieder aufzustehen, nicht aufzugeben, sondern eben diesen Lauf gut zu Ende zu bringen. Und ich glaube, ein Schlüssel dafür, diesen Lauf gut zu Ende zu bringen, ist, dass wir uns diese Offenheit bewahren, ein Leben lang zu lernen und was Neues zu entdecken. Auch und gerade in unserer Beziehung mit Gott. Also sprich, eben nicht irgendwann mal so innerlich stehen zu bleiben und zu sagen, naja gut, also was so das Wesentliche in meiner Beziehung mit Gott, das habe ich jetzt irgendwie erkannt und da habe ich Boden unter den Füßen und das habe ich alles im Griff. Gott nicht auf irgendwelche Schubladen zu reduzieren. Und da kann es ja verschiedene Ursachen geben für solche Schubladen. Also sei es, dass ich einfach so ja bestimmte Aspekte von Gott in der Gemeinde, in der ich so bisher war, irgendwie nicht so sehr beleuchtet worden sind. Also ich habe es noch nicht kennengelernt und sich einfach überraschen zu lassen. Also Gott hat noch mal mehr Seiten, als ich bisher entdeckt habe. Oder vielleicht sind es einfach Dinge, wo ich merke, das übersteigt gerade auch ganz schön so den Horizont dessen, wofür ich Glauben habe oder was so meiner Erfahrung entspricht. Aber Gott ist einfach größer als meine persönliche Erfahrung. Oder auch einfach, wenn man merkt, naja, also mit Gott zusammen Neues zu entdecken, das führt manchmal auch schon ein Stück weit aus meiner Komfortzone raus. Komfortzone ist überall dort, wo ich Boden unter den Füßen habe, wo ich weiß, wie es läuft, wo ich die Dinge im Griff habe. Und sich darauf einzulassen, dass Gott größer ist als das, das kann auch manchmal echt herausfordernd sein. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Schlüssel dafür, diesen lebenslangen Lauf, von dem Paulus spricht, gut zu Ende zu bringen. Und ich möchte mir einfach heute mit euch zusammen so ein paar Gedanken machen zu diesem Thema ein Leben lang lernen als Teil der Nachfolge von Jesus. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr die gern mal aufschlagen im Jakobusbrief, Jakobus 3. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Und dort schreibt Jakobus 3, 13 bis 18. Und dort schreibt Jakobus: Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und wer Frieden stiftet, wird in Frieden säen und Gerechtigkeit ernten. Ich komme mir gerade irgendwie sehr laut vor. Kann das sein, übers Mikro? Oder täuscht das? Okay, alles klar. Ja, wenn es nicht so ist. Wenn wir das Stichwort Lernen hören, dann haben wir häufig im Kopf so eine Verbindung, so eine Assoziation von, naja, Lernen, da geht's drum, Wissen zu sammeln, einfach das Wissen zu vermehren. Und wir haben dann Bilder im Kopf von einem Klassenzimmer zum Beispiel oder von einem Hörsaal, von einem guten Buch, wo schlaue Dinge drinstehen. Geht mir auch so, das ist eigentlich so mit die erste Assoziation, die ich so unter dem Stichwort Lernen habe. Und im Gemeindekontext ist es vielleicht oft auch nicht so viel anders. Wenn wir das Stichwort Lernen hören, dann denken wir irgendwie an eine Predigt, wo irgendwelche biblischen Zusammenhänge erklärt werden oder an einen ganz tollen Konferenzvortrag oder eben auch an ein super Buch, wo Dinge nochmal erklärt werden. Und es ist gut und wichtig, so ein Wissen zu haben. Also da ist gar nichts dagegen zu sagen. Aber wenn die Bibel davon spricht zu lernen, dann ist es nochmal ein anderer Schwerpunkt, der dort gesetzt wird. Jakobus spricht davon, dass Klugsein bedeutet, die Wege Gottes zu begreifen. Und begreifen, das ist so ein schönes bildliches Wort, das wird dann immer gern standardmäßig in dem Zusammenhang gesagt. Begreifen, das heißt ja eigentlich, du musst irgendwas in die Hand nehmen. Ich begreife diesen Stift. Das ist nichts Theoretisches, das ist was Praktisches. Und was die Bibel damit meint, die Wege Gottes zu begreifen, das wird für mich zum Beispiel sehr schön sichtbar in dieser Geschichte von der Speisung der 5000. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs in einer entfernten Gegend, wie Matthäus schreibt, also sprich irgendwo JWD. Und es hat aber viele Leute nicht davon abgehalten, Jesus hinterherzugehen, also einfach zu gucken, was tut der, zu erleben, was Jesus predigt, wie er heilt. Es waren also sehr, sehr viele Menschen in dieser abgelegenen Gegend mit Jesus unterwegs. Und dann berichtet Matthäus, am Abend kamen die Jünger zu Jesus und sagten, es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich, riefen sie. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Bringt sie her, befahl Jesus. Dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen, und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon, und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen, so viel sie wollten, und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Und ich versuche mal so in der Situation, mich ja einfach ganz praktisch in die Jünger reinzuversetzen. So wie war das für sie, wie haben sie das empfunden, diese Situation? Ich bin mir sicher, die waren ganz schön geflasht von diesem Erlebnis. Wer wäre das nicht? Aber eigentlich so auf der Ebene von Kopfwissen, glaube ich, hatten sie hinterher mehr Fragen als vorher. Was ist da jetzt gerade eben nochmal passiert? Wie ist es gegangen? Oder? Also wir haben das doch alle gesehen. 5 Brote, 2 Fische. Also kann man sich bei 5 Broten und 2 Fischen so verzählen, dass hinterher 5000 Menschen doch irgendwie satt geworden sind? So wie die 3 Kartoffeln, die du nochmal nachkochst. Das sind immer die, die dann übrig bleiben am Ende, weil du dich halt doch verschätzt hast. Und Jesus hat ihnen ja auch irgendwie keine Zauberformel beigebracht, wodurch dann diese Vermehrung von Brot für sie produzierbar wird, wo sie wissen, also wenn du diese 3 Schritte einhältst, dann werden sich deine 5 Brote immer so sehr verwandeln, dass du ein ganzes Dorf satt kriegst davon, eine ganze Stadt. Sondern Jesus hat sie einfach herausgefordert, ihre Komfortzone zu verlassen und was zu tun, was den Horizont ihrer Erfahrung, den Horizont ihres Glaubens gesprengt hat. Herr Jesus, unmöglich, das geht doch nicht, das funktioniert einfach nicht. Ja, verteilt das Brot und schaut, was passiert. Und ich denke, die Jünger haben in dieser Situation relativ wenig an Wissen dazu gewonnen. Da gab es hinterher, sie wussten hinterher, glaube ich, nichts, was sie vorher nicht gewusst haben, so an Faktenwissen. Aber ich glaube, sie haben eine Menge begriffen von Gottes Wegen. Sie haben begriffen, dass Gott wohlwollend und barmherzig ist. Dass Gott nicht danach fragt, wer von euch hat es jetzt verdient, durch dieses Wunder satt zu werden und wer nicht, sondern dass Gott sagt, ihr seid da, esst. Sie haben begriffen, dass Gott ein Versorger ist und dass es bei Gott nicht darauf ankommt, ob das jetzt irgendwie menschlich gesehen realistisch ist oder nicht, sondern Gott ist größer als der Horizont meiner eigenen Erfahrungen. Und ich denke, in diesem Sinne haben diese Jünger eine Menge davon begriffen, was Gottes Wege sind in dieser Situation. Und dieses Begreifen, das findet nicht statt, indem man mal eine gute Predigt hört oder einen guten Vortrag oder ein gutes Buch liest, sondern das hat was damit zu tun, das wirklich mal erlebt zu haben, dieses Handeln von Gott. Und ich glaube einfach, in diesem Schlüssel, den Lauf gut zu beenden, ist eine Komponente, wirklich ein Leben lang genau das zu suchen. Einfach zu sagen, ich will mich ausstrecken danach, was Gott hier und heute tun will. Nicht nur irgendwie sonntags und im Hauskreis oder so, sondern einfach in meinem Alltag zu fragen, okay Gott, was ist heute dran? Und vielleicht hat Gott heute nichts Besonderes vor, vielleicht sagt Gott einfach, lehn dich zurück, entspann dich, ruh dich aus. Und vielleicht sagt Gott, hey, nimm mal die 5 Brote, und verteil sie einfach mal, oder was auch immer deine 5 Brote sind im Leben, und verteil sie mal und guck, was ich durch dich und mit dir tun möchte. Ein Schlüssel, ein Leben lang solche Momente zu suchen und offen zu sein dafür, was Gott tun möchte. Ein Weg, glaube ich, wie wir das als Gemeinde auch erleben können, ist die Gruppe, die der Ottmar Witzgall im Herbst starten will. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor der Sommerpause schon ein paar Ansagen dazu gemacht. Es war auch nochmal Thema auf der Gemeindefreizeit. Ottmar hatte die Idee, eine Gruppe ins Leben zu rufen, in der wir einfach für Menschen beten. Für Kranke beten, für Menschen, die aus sonst irgendeinem Grund Gebet brauchen. Erstmal unabhängig davon, ob sie mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht sind es auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber das ist eine Unterscheidung, die Jesus gar nicht trifft. Jesus sagt, betet für die Kranken, legt ihnen die Hände auf. Und die Idee war, ja, lass uns das mal ausprobieren. Hey Jesus, das sind meine 5 Finger, sind quasi meine 5 Brote. Damit mache ich niemand gesund, aber ich will sie dir einfach zur Verfügung stellen und gucken, was du damit machen kannst. Und ich weiß einfach, ich will bei dieser Gruppe gern mit dabei sein. Ich will dem hinterhergehen und wirklich Gottes Wege begreifen. Und wahrscheinlich weiß ich hinterher nicht so sehr viel mehr als vorher. Idealerweise bin ich geflasht und habe mehr Fragen als vorher. Aber ich hoffe einfach, was von dem zu begreifen, wie Gott ist, was Gott tut, wie Gott mich sieht, wie Gott andere Menschen sieht. Klug werden und Gottes Wege begreifen. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn die Bibel von Lernen spricht. Das hat immer was mit Praxis zu tun. Das hat immer was damit zu tun, irgendwo im Alltag tauglich zu sein. Das hat was damit zu tun, Gott auch in diesem Alltag zu suchen. Und es ist ein wichtiger Punkt davon, diesen Lauf gut zu Ende zu bringen. Es gibt noch mal einen zweiten Aspekt, den ich heute gern thematisieren möchte. Und das ist so diese innere Haltung, mit der wir das tun. Woher kommt eigentlich Weisheit? Diese Weisheit, von der Jakobus hier spricht. Und irgendwie so, naja, wenn ich darüber nachdenke, woher kommt Weisheit, wiederum so die spontane Antwort wäre wahrscheinlich, naja, das ist so eine Kombination aus Lebensalter und Lebenserfahrung. Und klar, also Verstand schadet auch nicht, wenn es darum geht, irgendwie weise zu werden. Und ich glaube, was menschliche Weisheit angeht, die es ja natürlich auch gibt, ist das alles völlig richtig. Aber Jakobus spricht hier von einer göttlichen Weisheit, die woanders herkommt. Jakobus spricht hier davon, dass diese Weisheit von Gott kommt. Und auch hier gibt es eine Geschichte in der Bibel, die sehr schön verdeutlicht, was damit gemeint ist. Und das ist so eine Begebenheit aus der ersten Zeit, der ersten Regierungszeit von König Salomo. Ist auch eine bekanntere Geschichte. Ich will sie jetzt einfach aus Zeitgründen sozusagen kurz nacherzählen. Salomo hat ganz am Anfang seiner Zeit als König einen Traum gehabt, in dem ihm Gott erschienen ist. Und Gott hat gesagt, Salomo, was wünschst du dir von mir? Du kannst dir was wünschen und ich werde dir diesen Wunsch erfüllen. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Also wenn Gott bei mir nachts vor meinem Bett steht und sagt, wünsch dir, was du willst, ich erfülle dir das. Was wäre so das? Also außer wahrscheinlich, ich wünsche mir 1000 weitere Wünsche. Das gilt ja nie, der Trick. Aber einfach zu sagen, was würde ich mir von Gott wünschen, wenn er kommt und sagt, sag, was du willst. Und was Salomo im Prinzip gesagt hat in der Kurzversion ist, dass er sagt, weißt du Gott, ich bin zwar König von Israel, aber eigentlich im Grunde bin ich ja fast noch ein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie man gut regiert. Gott, was ich mir von dir wünsche, ist Weisheit. Ich will dir gegenüber gehorsam sein, ich will unterscheiden können, was gut ist und was schlecht ist. Und ich will dieses, dein Volk, gut führen. Und Gott sagt daraufhin, Gott ist so erfreut, dass Salomo sich nicht irgendwie Reichtum wünscht oder Ruhm oder dass er sich nicht wünscht, dass die Feinde von Salomo alle tot umfallen, dass er sagt, ich werde dir diesen Wunsch erfüllen und weil ich diesen Wunsch so super finde, dass du dir Weisheit wünschst, erfülle ich dir auch, was du dir nicht gewünscht hast. Du wirst reich sein, du wirst berühmt sein und in deiner Lebenszeit wird es keinen König geben, der es sozusagen, der dir das Wasser wird reichen können. Also was ist die Quelle der Weisheit von Salomo? Es ist nicht sein Alter, es ist nicht seine Lebenserfahrung. Salomo sagt von sich selber, ich bin ja praktisch noch ein Kind. Sondern es ist einfach die Tatsache, dass er Gott um diese Weisheit bittet. Und was dieser Bitte vorangeht, ist die Erkenntnis von Salomo, dass er eigentlich Weisheit braucht. Dass er merkt, hey, ich bin nicht der, der alles begriffen hat. Ich hab nicht überall den Boden unter den Füßen, sondern Gott, ich brauche wirklich deine Weisheit. Und das hat was mit Haltung zu tun. Wir wissen von Gott, dass er von Herzen demütig ist. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, also Gott ist demütig, aber Gott hat sich entschieden, als Mensch nicht in irgendeinem Palast zur Welt zu kommen, von allen gefeiert und mit Fanfarenstößen angekündigt. Gott ist irgendwo in einem Kuhstall zur Welt gekommen, als Tochter eines Teenager-Mädels. Stiefvater war irgendein Handwerker, von dem man vorher noch nie was gehört hat und dann praktisch hinterher auch nicht mehr. Gott ist demütig. Und Gott freut sich, wenn wir ein demütiges Herz haben. Wir sehen das auch im Leben von Jesus. Jesus hat immer wieder die Gemeinschaft gesucht mit den Sündern, mit den Zerbrochenen, mit den Leuten, die am Ende waren, mit den Leuten, die genau wussten, ich habe eigentlich hier gesellschaftlich nichts zu melden. Und offensichtlich haben diese Leute die Gemeinschaft mit Jesus genossen, sonst hätten sie ja keine Zeit miteinander verbracht. Die hätten ja einfach sagen können, komm, Jesus, mach, dass du gehst. Aber sie haben diese Zeit mit ihm verbracht. Und gleichzeitig ist Jesus immer wieder mit denen aneinander geraten, die hochmütig waren. Mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, mit den Priestern, mit denen, die davon überzeugt waren, dass sie alles verstanden haben, dass sie eigentlich die leuchtenden Vorbilder sind. Mit den Leuten ist Jesus aneinander geraten. Also Gott liebt es, wenn wir demütig sind. Und göttliche Weisheit, das Begreifen von Gottes Wegen, hängt eben auch mit dieser inneren Haltung zusammen. Und für mich wird das zum Beispiel relevant, gerade wenn ich an die Gruppe denke, die der Ottmar initiieren wird jetzt im Herbst oder ja, die oft auf dem Weg ist. Da werden wir euch informieren, sobald es Infos gibt dazu, dass ich einfach genau weiß, ja, ich habe natürlich in meinem Leben schon immer wieder für Kranke gebetet. In fast jeder Ministry-Zeit stehe ich hier vorne und tue das oder für Leute, die einfach Gebet wünschen sich. Aber ich bin mir auch darüber im Klaren, da ist so viel mehr zu entdecken, so viel mehr zu lernen, so vieles, was ich einfach gar nicht weiß. Und mir ist es deswegen wichtig zu sagen, ich gehe da nicht als Pastor hin, um irgendwie mal zu sehen, ob der Ottmar das auch gut und richtig macht. Oder um zu sagen, naja, und da muss ich jetzt aber hier auch noch meinen Input geben, um zu unterstreichen, dass ich hier einen Hut auf habe oder irgendwas. Sondern eigentlich gehe ich dort ganz bewusst hin als Lernender und sage, das Beste ist, wenn ich irgendwie in dieser Gruppe dann von Gott geflasht bin, dastehe und sage, da weiß ich jetzt auch erstmal nicht, was ich sagen soll. Das wäre eigentlich das Optimale. Du lachst? Ja, aber ich glaube, das ist eine Haltung, die sich Gott von uns wünscht. Bereit zu sein, nicht als derjenige vor Gott zu kommen, der alles weiß und alles kann, sondern zu sagen, eigentlich Gott, ich brauche deine Weisheit. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß, so vieles, was ich von dir noch nicht erkannt habe. Und ich wünsche mir einfach mehr Weisheit von dir, Gott. Und ich denke, das ist ein zweiter ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, ein Leben lang zu lernen, so als Aspekt von unserer Nachfolge von Jesus. Also zusammengefasst, wie wird man klug und weise, wie begreift man die Wege Gottes? Es gehören zwei Dinge dazu, glaube ich. Zum einen dieses demütige Herz, dieses Gebet, Gott, ich merke einfach, ich brauche deine Weisheit, ich kann nicht alles und ich kann eigentlich aus meiner eigenen Kraft sowieso nichts von den Dingen, auf die es geistlich ankommt. Und zum anderen auch einfach immer wieder bereit zu sein, dieses Erlebnis zu suchen, einfach zu sagen, Gott, ich will nicht nur über dich nachdenken, ich will nicht nur Lieder über dich singen, ich will nicht nur mit Leuten über dich diskutieren, sondern ich habe einen Hunger danach, dich wirklich zu erleben. Und ich will mich dir einfach zur Verfügung stellen und ich bin gespannt, was du mit mir heute vorhast. Und wir sehen bei Jakobus, dass aus dieser Bereitschaft, wirklich an göttlicher Weisheit zuzunehmen, auch geistliche Frucht entsteht. Jakobus schreibt dann, die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht Frieden, sie ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und wer Frieden stiftet, wird in Frieden säen und Gerechtigkeit ernten. Und ich selber, ich habe irgendwie keine Ahnung, ob ich mit Anfang 70 irgendwie Klarinette üben werde, ob ich Italienisch lernen werde, was auch immer dann sein wird. Aber ich weiß, ich wünsche mir, dass es Leute in meinem Umfeld gibt, die mich auf so eine Art und Weise beschreiben können, wenn ich mal Anfang 70 bin. Die sagen, das ist jemand, der wirklich den Frieden sucht, der Frieden stiftet, der ist freundlich, der ist bereit, auch mal nachzugeben. Der ist barmherzig, der tut Gutes, der ist aufrichtig. Und wenn ich so überlege, was ist mir dann mit Anfang 70 wichtiger, Ruhm und Reichtum oder eigentlich so ein Mensch zu werden, ich glaube, es ist mir wichtiger, so ein Mensch zu sein. Und ich wünsche mir, dass ich mit Anfang 70 auch immer noch dieses demütige Herz habe, dass ich die Bereitschaft habe, mich von Gott herausfordern zu lassen. Und dass ich auch immer noch diese Offenheit habe, mit Anfang 70 mich wirklich so von Gott flashen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr mal solche Leute kennengelernt habt, die sich das wirklich bewahrt haben. Wir haben mal einen steinalten Mönch kennengelernt, kann sich noch erinnern, auf der Vintage. Der war bestimmt schon irgendwie Anfang 80 oder noch älter. Und wo man so gemerkt hat, naja, da hat langsam das Alter auch schon, wie soll man sagen, seine Spuren hinterlassen. Also der, wenn er irgendwie was gegessen oder getrunken hat, ist dann mitunter mehr im Bart als im Mund gelandet und solche Geschichten. Aber du hast einfach gemerkt, wenn der Mann von Jesus erzählt hat, da haben auf einmal die Augen geleuchtet, da war was da, wo du echt gedacht hast, hey, ich glaube, wenn ich mal irgendwie Mitte 80 bin, ich glaube, so eine Beziehung zu Jesus will ich dann auch immer noch haben. Den Lauf gut zu Ende bringen. Also lass dich einfach ermutigen, such immer wieder in deinem Alltag diesen Moment, in dem Gott was mit dir und durch dich tun möchte. Hab immer wieder die Offenheit, auch wirklich Gott gegenüber einzugestehen, Also das, worauf es eigentlich geistlich ankommt, das kann ich gar nicht produzieren. Ich weiß zu wenig dafür. Gott, ich brauche einfach deine Weisheit. Und einfach zu sehen, wie der Heilige Geist in deinem Leben Frucht hervorbringt, wie du ja einfach wie die Begeisterung für Jesus zunimmt. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch natürlich auch. Und wie gesagt, die Gruppe vom Ottmar ist ein Weg. Es gibt viele andere Wege. Und lasst euch da einfach einladen, mit Gott ein Leben lang Neues zu entdecken und Neues zu lernen. Amen.